Radio 1.
Wir blicken zurück auf eine Zeit, als es mal zwei deutsche Staaten gab, zwei deutsche Systeme, sehr unterschiedliche Weltbilder, die in Schulbüchern auch entsprechend ihren Niederschlag fanden. Kinder der vierten Klasse, beispielsweise in Chemnitz oder Rostock, wurden in den 70er, 80ern mit Folgenden informiert, wie es denn ihren Altersgenossen auf der anderen Seite der Mauer ging, also im Westen. Da hieß es dann, Peter aus der DDR hat einen schönen, stabilen Ranzen, bekommt jeden Tag frische Milch in der Schule und kann nachmittags im Pionierhaus basteln. Klaus aus der BRD aber hat einen bunten, wackeligen Ranzen. Seine Milch muss er teuer kaufen und am Nachmittag steht er traurig vor dem Schaufenster, weil er sich das Spielzeug nicht leisten kann. So schlimm war also der Kapitalismus der 70er, 80er Jahre aus Sicht der DDR-Pädagogen und Bildungsfunktionäre. In Braunschweig, nahe der ehemaligen innerdeutschen Grenze zur DDR, werden gerade und rund 1000 Schulbücher von Arbeiter- und Bauernstaat Forschungszwecken digitalisiert. Und Anke Hertling ist Leiterin der Forschungsbibliothek am Leibniz-Institut für Bildungsmedien, dem Georg-Eckert-Institut. Guten Tag, Frau Hertling, ich grüße Sie.
Hallo.
Was haben Sie denn da gesammelt auf 120.000 Seiten?
Ja, also in unserer Forschungsbibliothek haben wir eine große internationale Schulbuchsammlung, aber eben auch Schulbücher aus der DDR. Und die digitalisieren wir jetzt mit Unterstützung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und konzentrieren uns da auf die Kernfächer der Geschichte und Staatsbürgerkunde, weil die ganz besonders interessant waren für die politische Bildung.
Mhm. Erforschen Sie auch gleichzeitig die Wirkung oder gucken Sie erstmal nur sozusagen auf den Output?
Wir erforschen am Institut sowohl, was inhaltlich in den Schulbüchern steht oder gestanden hat. Wir forschen aber auch, wie Schulbücher wirken können und wie Schulbücher bis ins Klassenzimmer hinein wirken. Das ist nun nachträglich für die DDR-Zeit ein bisschen schwierig. Deswegen schauen wir uns vor allen Dingen hier die Schulbücher und die Inhalte der Schulbücher an.
Mhm. Wie machen Sie das eigentlich? Händisch oder gibt es eine automatische, klappt die Seite um und macht eine Fotomaschine?
Da gibt es verschiedene Methoden. Wir sind tatsächlich noch bei der händischen Methode, weil gerade Schulbücher, die haben relativ schlechte Papierqualität und wenn man das mit so einem Scanroboter machen würde, dann würden Seiten nicht richtig gut digitalisiert werden können. Deswegen machen wir das noch händisch und versuchen so die Qualität auch der Digitalisate sicherzustellen.
Also ich kann mir an die 10. Klasse erinnern, da hatten wir auch Systemvergleich BRD, DDR. BRD durfte man nicht sagen, weil das angeblicher DDR-Sprech war. Also man hat dann auch gemerkt, dass sowohl auch auf West- als auch auf östlicher Seite jeweils, sagen wir mal, gewisse bildungspolitische Grundeinstellungen vorlagen, um es mal vorsichtig zu sagen. Haben Sie die Westdeutschen eigentlich schon versucht zu untersuchen, im Abgleich quasi zu dem, was in Ostdeutschland, ich wollte gerade sagen propagiert, aber es stimmt ja gar nicht, sozusagen insinuiert wurde, nennen wir es mal so.
Ja, also das ist natürlich ein ganz spannendes Forschungsfeld. Beide Schulbuchbestände, sowohl aus der DDR als auch eben damals aus der BRD, zu beforschen. Und wir versuchen hier natürlich auch die Digitalisierung der BRD-Schulbücher voranzutreiben. Die DDR-Schulbücher sind aber auch durchaus selbst zentraler Forschungsgegenstand, weil sich eben halt hier auch sehr gut zeigen lassen kann, wie eben mit didaktischen Mitteln, auch mit bildlichen oder sprachlichen Mitteln politische und weltanschauliche Normen vermittelt werden. Und das ist auch interessant für heute, um sich heute kritisch mit unseren heutigen Schulbüchern auseinanderzusetzen.
Jetzt ist der Systemvergleich, den ich am Anfang in der Moderation gebracht habe, zwischen Peter und Klaus einer, der sich eigentlich nie tatsächlich in irgendeinem Buch gefunden hat, sondern nur in den Medien kolportiert wird, als so hat man es damals beschrieben. Ich weiß jetzt also nicht, ob der richtig ist, ich wüsste jetzt auch nicht, die Quelle zu nennen. Aber gibt es denn skurrile Beispiele, wo Sie selber sagen, also da mussten wir doch entweder lachen oder waren entsetzt beim Einscannen oder sind Sie noch nicht so weit, Sie scannen ohne Sichtung?
Genau, also ich bin nun Leiterin der Forschungsbibliothek und ich sage mal, ich verwalte die Schulbücher und wir schauen auch beim Scannen selber hauptsächlich auf die Qualität der Digitalisate, also der Bilder. Wir können sie leider nicht lesen. Wir sind sozusagen die Vorstufe der Forschung und umso spannender wird es dann, wenn wir sie dann digitalisiert haben, was die Forschung vielleicht noch für das ein oder andere spannende und vielleicht auch interessante Moment in den Schulbüchern findet.
Es gibt kein gezieltes Interesse, mit dem Sie quasi dann diese digitalisierten Materialien beforschen. Lassen Sie die durch eine KI laufen und sagen, sag mal, was dir auffällt?
Meistens ist es sozusagen so ein hybrider Forschungsansatz. Ne? Man hat Möglichkeiten mit digitalen Methoden, große Schulbuchbestände oder größere Buchbestände zu beforschen. Man geht mit einem gewissen Forschungsinput da auch rein. Man muss aber auch dann noch mal genauer und gezielter in die Bücher hineinschauen, um auch zu schauen, sind die Daten, die uns die KI dann ausspuckt als ein mögliches Forschungsergebnis, findet sich das dann auch konkret und an welchen Stellen findet sich das dann konkret in den Schulbüchern wieder? Ja. Und für uns ist es sozusagen als Forschungsinstitut interessanter, noch mal genauer zu gucken, wie eben gerade mit Bildern, mit sprachlich, mit kommunikativen Mitteln Weltanschauungen und Normen in den Schulbüchern vermittelt worden.
Also ich nehme ein Beispiel aus meiner späteren Lebenszeit. Ich habe in der Schule gelernt, in der 7. Klasse, dass der Bauer gerne arbeitet, Rusticus laborat. Dann lernte ich aber gleichzeitig den weiblichen Bauern kennen, jedenfalls von der Endung her, Agricola. Der hatte eine feminine Endung. Da wusste ich also, dass es einen Unterschied zwischen natürlichem und grammatischem Geschlecht gibt. Das hat sich bei mir gehalten und seitdem haben sich gewisse, sagen wir mal, Ressentiments, was die Flexibilisierung von Sprache angeht, um es mal vorsichtig zu sagen, gebildet. Nämlich, dass der Genus da nicht mehr unterschieden wird oder explizit unterschieden werden muss. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie haben Schulbücher aus 400, 500 Jahren. Wie hat sich denn die Sprache selber im Gebrauch sozusagen geändert? Wie wirkungsmächtig ist denn sowas, was man da in seiner Kindheit in die Mütze gepresst bekommen hat?
Ja, das sieht man schon wirklich auch am Textbild, ne? Also in den früheren Schulbüchern dominierte riesige Textwüsten. Da gab es also keine Bilder, keine Illustrationen. Und vielfach war es wichtig, dass Texte, die in diesen Schulbüchern standen, auch auswendig gelernt wurden und memoriert wurden. Und weniger so, wie es heute gelehrt und auch vermittelt wird, sich kritisch mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Heute gibt es eine Vielfalt an Quellenmaterial, mit dem man sich als Schülerinnen und Schüler etwas lebhafter mit der Geschichte auseinandersetzen kann. Es gibt viele Bilder, über die man sprechen kann im Unterricht. Also es sind schon wirklich ganz, ganz unterschiedliche Schulbücher und Vermittlungsarten, sowohl sprachlich mit kurzen, prägnanteren Sätzen dann vielleicht heute, mit vielen Bildern als eben zu früheren Schulzeiten, wo es darum ging, viel zu lesen und viel auswendig zu lernen.
Sagen Sie denn in heiterer Runde, was Ihre Lieblingsentdeckung ist in den Schulbüchern? Sagen wir mal, ein Bonmot, das Ihnen besonders gut gefällt oder das Sie besonders skurril, vielleicht auch herzzerreißend anstößig fanden?
Dann plaudere ich doch auch persönlich aus dem Nähkästchen. Ich bin also in Thüringen zur Schule gegangen, also bin selbst auch Kind der DDR. Ja. Und habe dann, als ich am Georg-Eckert-Institut angefangen habe zu arbeiten, noch meine alte Fibel aus der DDR-Zeit herausgekramt. Und ich war wirklich erstaunt, dass schon in der ersten Klasse in der Fibel, also ein Erstlesebuch, die paramilitärische Erziehung auf, ja, ich sag mal, mehreren Seiten vorhanden war. Das hätte ich so, wenn man mich gefragt hätte, nicht mehr in Erinnerung gehabt. Da hätte ich gesagt, das war vielleicht so dritte, vierte Klasse, weniger oder hätte nicht gedacht, dass das so in der ersten Klasse schon erfolgte. Und so habe ich sozusagen, das war so mein Schlüsselmoment mit meinem eigenen Schulbuch bei uns in der Forschungsbibliothek.
Ich habe ja gerade im Vorgespräch Ihnen schon gesagt, ich hatte auch aus der DDR immer Schulbücher. Das war der Band Arsenal, offensichtlich ab der 10. Klasse. Da ging es dann darum, also über die Großartigkeit der Volksarmee. Mein Onkel war überzeugter SED-Anhänger und hat versucht, mich auf diese Art und Weise aufzuklären. Brauchen Sie also noch Material, das andere Leute nicht mehr haben wollen? Oder sind Sie vollständig und haben alles aus der DDR?
Wir sind tatsächlich vollständig und haben alles aus der DDR. Vor allen Dingen, also wir sammeln nur gesellschaftswissenschaftliche Fächer. Naturwissenschaftliche Fächer können wir leider per gesetzlichem Auftrag nicht bei uns sammeln. Aber wir sind vollständig, weil wir in den 1990er Jahren vom Verlag Volk und Wissen, der dann in die Verlagsgruppe Cornelsen überführt wurde, den Gesamtbestand der DDR-Schulbücher eben für gesellschaftswissenschaftliche Fächer übernommen haben.
Ich danke Ihnen sehr für diese Auskünfte und wünsche Ihrem Projekt viel Erfolg. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Dr. Anke Hertling, Leiterin der Forschungsbibliothek am Leibniz-Institut für Bildungsmedien, dem Georg-Eckert-Institut in Braunschweig, und ein angenehmes Wochenende noch, Frau Hertling. Danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen. Tschüss.